Ein junger Mann betrat einmal im Traum einen Laden. Hinter der Theke sah er einen Engel stehen. Er fragte: Was verkaufen Sie denn hier? Und der Engel antwortete freundlich: Alles, was Sie wollen. Da begann der junge Mann aufzuzählen. Also, dann hätte ich gerne, dass die Pandemie sofort aufhört. Alle Kriege in der Welt sollen beendet werden und das Klima soll sich wieder normalisieren. Außerdem hätte ich gerne bessere Bedingungen für die am Rand der Gesellschaft stehen. Arbeit für alle Arbeitslosen, mehr Gemeinschaft und Liebe in unserer Gemeinde und, da fiel ihm der Engel ins Wort, entschuldigen Sie bitte, Sie haben mich falsch verstanden. Wir verkaufen hier keine Früchte, wir verkaufen hier nur den Samen. Ihr Lieben, diese Geschichte fiel mir ein, als ich diesen Predigttext von heute las. Da kommt nämlich auch eine riesige Menschenmenge zu Jesus. Sie wollen ihn hören, aber sie erwarten auch Großes von ihm. Er soll ihr König werden, er soll die verhassten Römer aus dem Land jagen, er soll alle Krankheiten heilen, er soll alle ihre Probleme lösen. Doch wir dürfen gespannt sein, ob wenigstens einer dabei ist, der versteht, was Jesus sich denn wünscht. Einer, der zuhört, einer, der die Botschaft Gottes in sich aufnimmt. Jesus ist gar nicht daran interessiert, die Menge mit ein paar Wundern zu begeistern. Er möchte lieber etwas geben, was in den Leuten weiter wächst. Etwas, das aufgeht. Etwas, was sich schließlich vermehrt und was bleibt. Vor 3 Wochen haben wir davon gehört, dass die Worte Gottes in uns zu einer Quelle des Lebens werden wollen. Die Bibel möchte unser Lebenselixier sein. Heute geht es um ein weiteres Bild, mit dem Jesus uns ermutigt, auf das Wort Gottes zu bauen. Es ist wie ein guter Samen, der in unserem Leben aufgehen möchte. Durch den Propheten Jesaja verheißt uns Gott: Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. Genauso soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein, spricht der Herr. Jesus sät unaufhörlich, unermesslich viel Saatgut in unser Leben hinein. Aber die Frage ist, kommt das wirklich bei uns an? Hier ist von gefräßigen Vögeln die Rede, von hartem Felsen und von Dornen. Hat Jesus da überhaupt eine Chance? Wir hören jede Woche Predigten und Andachten, aber was bleibt davon wirklich bei uns hängen? Verändern sie uns und unser Verhalten? Merkt man das? Wir lesen vielleicht jeden Tag in der Bibel, aber was bleibt davon wirklich? Berührt uns das? Erkennen wir inzwischen mehr, was Gott von uns will? In dem Gleichnis von Jesus ist da zunächst einmal von einem Weg die Rede, auf den der Samen fällt. Ein Trampelpfad, der über den brachliegenden Acker führt. Ein Bauer ging aufs Feld, um seinen Samen zu säen. Als er die Körner ausstreute, fiel ein Teil auf ihn auf den Weg. Dort wurden sie zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Der Weg erhält seinen Anteil am Saatgut nicht aus Versehen, wie wir denken könnten. In Palästina war es üblich, flächendeckend einzusäen. Es wurde erst nach dem Säen gepflügt. Der Weg gehört also zum Acker dazu. Aber kaum liegt der Samen auf ihm, da wird er auch schon zertreten. Da ist noch so mancher, der diesen Weg immer noch benutzt. Und was übrig bleibt, wird von den Vögeln aufgepickt. Der Samen hat nicht den Hauch einer Chance, Wurzeln zu schlagen. Er wird vernichtet. Das Wort Gottes, sagt Jesus, wird bei manchen Menschen vernichtet. Bei den Menschen, die wie solch ein Weg sind, wird das Wort Gottes vielleicht sogar mit Füßen getreten. Vielleicht hat dir das, was du von Gott gehört hast, nicht gefallen. Oder du hast es verworfen, weil es dir zu unlogisch erschien. Und vermutlich hat auch der Teufel an dieser Stelle mitgewirkt. Er ist gekommen und hat ausgerissen, was Jesus in dein Herz gesät hat. Jesus sagt, der Teufel kommt und nimmt weg, was in ihr Herz gesät worden ist. Er will nicht, dass sie die Botschaft annehmen und gerettet werden. Neulich sprach ich mit einer Frau, die an Gott glaubte, aber den Teufel hielt sie für ein Hirngespinst. Doch hier steht es schwarz auf weiß. Gott hat einen Gegenspieler. Und da, wo Gott arbeitet, da ist der Feind nicht weit. Der Teufel kommt und reißt aus, was in unser Herz gesät worden ist. Es muss bei uns nicht so kommen. Aber es ist, denke ich, ganz heilsam, wenn wir mal überprüfen, wo wir in der Gefahr stehen, solch ein Wegemensch zu sein. Ich zumindest fühle mich manchmal wie einer. Mich beschäftigen viele Dinge, Termine, Gedanken, Aufgaben laufen durch mein Leben und sie trampeln vieles nieder. Schon morgens beim Aufwachen sind ganze Scharen von Gedankenvögeln unterwegs und sie lassen mir keine Ruhe, manchmal auch beim Lesen in der Bibel nicht. Und wenn ich dann am Ende des Tages darüber nachdenke, was aus dem Wort Gottes geworden ist, das ich am Morgen gelesen habe, dann ist das Ergebnis nicht immer erfreulich. Ich kann mich manchmal kaum erinnern. Ich muss feststellen, dass das Wort Gottes auch bei mir manchmal zertrampelt, weggepickt, vernichtet wurde. Und ich stehe damit vermutlich nicht allein. Wenn du beim Bibellesen schon an deine Arbeit denkst, dann lässt du es zu, dass gleich am Morgen schon durch dein Herz getrampelt wird. Wenn dir beim Beten einfällt, was noch alles zu tun ist, dann stehst du kurz davor, den Samen Gottes an die Vögel zu verlieren. Martin Luther hat einmal mit einem Freund gewettet, dass der es nicht schafft, das Vaterunser ohne Hintergedanken zu beten. Als Belohnung hatte er ihm sogar ein Pferd dafür versprochen. Nach einer Woche kam der Freund wütend wieder und sagte: "Ich hab's nicht geschafft. Jedes Mal, wenn ich anfing zu beten, musste ich schon wieder an den blöden Gaul denken." So geht das. Wenn wir Gottes Wort hören, dann ist es sofort zerstörerischen Faktoren ausgesetzt. Da gibt es Mächte, die dieses Wort am Keimen hindern wollen. Selbst die Losung, diese zwei Verse, die können wir nicht mit einem Mal hinunterschlucken. Wir verdauen das nicht, während wir schon auf dem Sprung in die Arbeit sind. Früher sprach man deswegen nicht umsonst von der Schriftbetrachtung. Gottes Wort will in unserem Herzen hin und her bewegt werden. Es will auf unser Leben bezogen werden. Es will Wurzeln schlagen. Dann und immer nur dann können diese Worte zu einer Macht in uns werden, die gegen die anderen Mächte anzutreten vermag. Wenn ich so Sätze höre wie: "Ach, Gottes Wort kommt doch heute nicht mehr bei den Leuten an. Der Glaube zieht nicht mehr. Gott redet heute nicht mehr." Wenn ich das höre, dann glaube ich es nicht. Ich glaube eher, dass es daran liegt, dass eine Sturmflut an Bildern, Informationen und Gedanken über uns einströmt. Ganze Armeen von Gedanken trampeln von früh bis spät durch unser Herz. Sie überfluten uns, sodass wir das Wort Gottes nicht wahrnehmen. Jesus sagt in der Bergpredigt: "Trachtet doch zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen." Eine Konzertviolistin wurde nach dem Geheimnis ihres Erfolges gefragt und sie sagte: "Ich habe mich auf das Wesentliche konzentriert. Vor einigen Jahren stellte ich fest, dass vieles meine Zeit verschlang. Nach dem Frühstück machte ich zuerst mein Bett, räumte das Zimmer auf, staubte ein bisschen ab und erledigte viele lästige Aufgaben. Erst dann begann ich mit dem Geigenüben. Das Ergebnis war nicht zufriedenstellend, bis ich anfing, andersherum vorzugehen. Ich ließ alles andere liegen, bis ich genug geübt hatte. Nur dadurch habe ich es zu dem gebracht, worüber Sie heute gestaunt haben." Ich glaube, beim Bibellesen ist es genauso. Gott spricht zu dir und will seine Worte in dir zum Klingen bringen. Darum nimm dir doch mal bewusst Zeit, um in der Bibel zu lesen und zu beten. Verschieb die anderen Dinge, sonst ist das Gute, das Gott in dich hineingelegt hat, ganz schnell wieder weg. Mach es wie Jesus. Er suchte sich jeden Morgen einen ruhigen Platz, um mit seinem Vater im Himmel zu reden. Gönn dir diese Auszeit, damit der Teufel dich nicht auf falsche Gedanken bringt und du am Ende dein Herz verlierst. Dein Vater im Himmel hat viele gute Dinge mit dir vor. Er will ganz viel Gutes in dich hineinfallen lassen. Und es wäre schade, wenn du das leichtfertig aus der Hand gibst. Ich jedenfalls stehe nicht auf, bevor ich nicht ein Gebet gesprochen habe. Und ich beginne meine Arbeit nicht, bevor ich nicht wenigstens die Losung gelesen habe. Kommen wir zum zweiten Fall, den Jesus erzählt. Der Same fällt diesmal auf den Ackerboden, aber es geht ihm trotzdem nicht besser. Einige Körner fielen auf felsigen Boden, sie gingen auf, vertrockneten dann aber, weil sie nicht genug Feuchtigkeit hatten. Der Same schlägt diesmal an, er bekommt sogar Wurzeln, doch dann verdorrt er, von Frucht und Körnern keine Spur. Die Erdschicht war nicht tief genug, sie war zu oberflächlich und zu hart. Ja, auch so kann es dem Wort Gottes in unserem Leben ergehen. Da findet es tatsächlich eine Möglichkeit, um zu keimen, es wird von uns angenommen, doch dann bringt es keine Frucht. Vielleicht ist Folgendes passiert. Du bist in den letzten Wochen von Gott angerührt worden. Eine Predigt ist dir so richtig unter die Haut gegangen. Du warst wirklich begeistert. Aber dann hast du diesen Impuls nicht weiter verfolgt. Und nun ist er weg. Die Sturmflut an Gedanken hat ihn weggespült. Oder vielleicht hast du gereicht, es würde reichen, Gottes Ziele nur am Wochenende zu verfolgen. Und dann hat dich der Alltag so richtig überrollt. Es war einfach zu viel zu tun, um über Jesus nachzudenken. Und plötzlich ist aus deinem glühenden Herzen wieder ein kalter Klumpen geworden. Oder vielleicht haben auch deine Freunde gelacht, als du ihnen erzählt hast, was Jesus dir klargemacht hat. Beschämt hast du es erstmal beiseite geschoben. Du willst sie ja nicht verlieren. Doch dann war plötzlich alles weg. Ich will dir sagen, ich freue mich total, wenn das Wort Gottes dich begeistert. Aber es muss dann auch weitergehen. Der Glaube will in dir wachsen und dich verändern. Gott hat Großes mit dir vor. Ich weiß, wenn das Wort Gottes bei uns einschlägt, dann ist es nicht immer angenehm. Da werden nach und nach auch Dinge aus unserem Innersten hervorgeholt, die bereinigt werden müssen, wo es nicht angenehm ist, mal einen Blick drauf zu werfen. Es fällt schwer, das vor Gott zu bringen. Der Prophet Jeremia kann ein Lied davon singen. Er musste seinen Landsleuten immer wieder vor Augen halten, wo sie nicht das taten, was Gott gefiel. Und Jeremia bekennt schließlich: Mann, Gottes Wort ist wirklich wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Aber wie oft muss das Wort Gottes solch ein Hammer sein, weil wir unsere Herzen verhärtet haben? Wie oft muss Gott mächtig bei dir anklopfen, weil dein Leben zu Fels erstarrt ist, der den Samen gar nicht aufnimmt? Es bringt doch auf Dauer nichts, das Wort Gottes immer nur als wohltuendes Trostpflaster zu benutzen. Es will Mauern in uns zerbrechen und Ketten lösen. Felsenmenschen charakterisiert nun mal, dass es in ihrem Herzen so kalt und hart ist, dass Jesus dort keinen Platz hat. Ich will ein paar Beispiele nennen. Vielleicht hörst du nur einen bestimmten Redner gern. Oder du liebst die besondere Feierlichkeit im Gottesdienst. Du schätzt besondere Formen des christlichen Lebens. Dann denk doch mal darüber nach, dass das alles nur Äußerlichkeiten sind. Sie sind schön und gut, aber wenn das alles ist, dann geht es im Kern nicht um Jesus, sondern immer nur um dich selbst. Im Grunde lebst du doch dein Leben weiter wie immer. Es verändert sich nichts. Du musst nichts aufgeben, es kostet dich nur wenig, es krempelt dich nicht um, so mit dem Wort Gottes umzugehen. Dabei gibt es für uns und für unsere Mitmenschen doch nichts Schöneres, als wenn wir ihnen als erneuerte Menschen begegnen, als Menschen, die Jesus verändert und geheilt hat, als Menschen, aus denen der Geist Gottes spricht. Dazu müssen wir es allerdings zulassen, dass Gottes Wort in uns tiefe Wurzeln schlagen kann. Und dass es unser Leben umkrempelt, wo es nötig ist. Ich möchte dich daher fragen, wo hast du Gottes Wort in letzter Zeit nicht an dich herangelassen? Wo bist du oberflächlich geblieben? Wo geht es dir um Äußerliches statt um Jesus? Und wenn dir jetzt dazu ein paar Dinge einfallen, dann sag Jesus das nachher im Gebet. Er ist bei dir. Vielleicht hast du Jesus nur einen Platz in der Abstellkammer deines Herzens zugewiesen, dann bitte ihn nachher doch ins Wohnzimmer zu kommen. Und dann fangt an, über Veränderungen zu reden, die in die Tiefe gehen. Das wird den Felsen zerbrechen und die gute Saat wird aufgehen. Schließlich weist uns Jesus in seinem Gleichnis auf eine dritte Bodenart hin. Er sagt, wieder andere Körner fielen mitten in Dorngestrüpp. Dorngestrüpp, das wuchs mit auf und erstickte das Korn. Bei Dornenmenschen wächst noch etwas anderes als der Same Gottes. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, auch davor ist niemand sicher. Wenn wir nicht im Glauben wachsen, dann liegt das in den seltensten Fällen daran, dass wir verstandesmäßige Zweifel haben, dass wir das Wort Gottes nicht verstehen oder dass uns irgendetwas ein Dorn im Auge ist. Nein, wenn der Same Gottes nicht aufgehen kann, dann liegt es daran, dass wir tatsächlich im Hintergrund unseres Lebens ein paar Dinge haben, die nicht in Ordnung sind. Das meint Jesus auch, wenn er erklärt, Sie, die Dornenmenschen, hören zwar die Botschaft, aber dann gehen sie davon und ersticken in ihren Alltagssorgen, in Reichtum und Vergnügung und bringen keine Frucht. Diese drei Bereiche deuten auf Dinge hin, von denen wir uns anscheinend nur schwer trennen können. Wir sind an sie gebunden. Und wenn solche Dinge da sind, dann redest du vielleicht so, ja, ich möchte ja mit Gott leben, aber mein Privatleben geht ihn nichts an. Da weiß ich selber, was gut für mich ist. Die Dornenranke, die unser Wachstum im Glauben einschnürt, besteht womöglich aus mehreren Gliedern. Und glaub mir, jeder von uns hat solch ein Dornenfeld in seinem Herzen. Bei dem einen ist es größer als bei dem anderen. Da sind Bindungen, die uns belasten, heimliche Abhängigkeiten und vielleicht auch Schuld, die noch bereinigt werden muss. Dies alles lässt das geistliche Wachstum nicht zu. Wir kommen nicht zur Hingabe an Jesus, weil dieses Unkraut in unserem Leben wuchert. Und so möchte ich dich fragen, worin bestehen die Dornen in deinem Leben? Wo lässt du es zu, dass sie mitwachsen und dein Leben ersticken? Heißt dein Dornenfeld vielleicht Selbstgerechtigkeit und Selbstgenügsamkeit? Du dachtest, es wäre gut, immer alles richtig zu machen und recht zu behalten, aber es schmeckt irgendwie nach Tod und nicht nach dem wahren Leben. Oder heißt dein Dornenfeld vielleicht Mangel und Neid? Du glaubst, immer zu kurz zu kommen. Dir fehlt noch so einiges zum Glück. Oder heißt dein Dornenfeld Schwachheit und Sorgen? Du vergisst Jesus dauernd und glaubst, dass du stärker sein müsstest, um Jesus zu folgen. Dann hör darauf, was Jesus zu Paulus sagt. Lass dir doch an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Oder heißt dein Dornenfeld vielleicht Gnadenlosigkeit und Unversöhnlichkeit? Dir wurde Unrecht getan und nun wartest du seit Jahren auf eine Entschuldigung. Diese Position gefällt dir, aber auch sie ist kein wirkliches Leben und führt zum Tod. Ich rate dir, wenn du die Dornen in deinem Leben benennen kannst, dann bring sie zu Jesus und lass dich von ihnen befreien. Jesus hat mit seiner Dornenkrone gezeigt, dass er bereit ist, auch deine Dornen auf sich zu nehmen. Lass nicht zu, dass dich die Dornen noch länger von einem erfüllten und gesegneten Leben abschneiden. Denk daran, dass der Staub auf deiner Bibel vom Staub auf deiner Seele redet. Darum werde viertens ein Mensch, der Frucht bringt. Die Aussaat war bisher unheimlich verlustreich. Bei all den Leuten, die wir uns bisher angeguckt haben, ist das Wort Gottes nicht aufgegangen. Kaum vorstellbar, was da täglich verloren geht. Aber Jesus beendet sein Gleichnis nicht damit. Er erzählt, andere Körner schließlich fielen auf guten Boden, gingen auf und brachten hundertfache Frucht. Es bleibt dabei, was Gott durch seinen Propheten Jesaja uns zugesagt hat. Das Wort, das aus meinem Mund geht, wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern es wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Darum spricht Jesus im Weiteren von einer überreichen Ernte. Nicht wenige nehmen die Botschaft mit gutem und willigem Herzen an, bewahren sie und bringen durch Standhaftigkeit hundertfache Frucht. Hundertfach. Mehr geht gar nicht. Wenn du das Wort Gottes nicht nur hörst, sondern behältst, dann wird es unvorstellbar viel Frucht in deinem Leben geben. Und mit dem Behalten ist gemeint, dass du das Wort Gottes ernst nimmst und es an dich heranlässt. Das Wort Gottes ernst zu nehmen bedeutet, ihm den gebührenden Raum in deinem Leben zu schenken. Sicher auch den gebührenden zeitlichen Raum. Selbst dann, wenn viele Aufgaben und Beschäftigungen schon darauf warten, durch dein Leben zu trampeln. Ja, das Wort Gottes an dich heranzulassen heißt, dass du dich angesichts von bedrückenden Sorgen diesem Wort wirklich stellst und ihm vertraust und dass du dich durch das Lesen der Bibel und durchs Beten verändern lässt. Konstantin Fritz konnte mit der Bibel nicht viel anfangen, als er Christ wurde. Er las zwar ab und an in ihr, aber die Bibel war für ihn ein Text, wie jeder andere auch. Einiges konnte er nachvollziehen, anderes fand er unverständlich. Es blieb immer eine gewisse Distanz zwischen ihm und dem Text. Dann kam eine schwere Zeit in seinem Leben. Sein Glaube wurde auf die Probe gestellt. Er war verwirrt. Gott schien plötzlich ganz weit weg zu sein. Konstantin sprach mit seinem Pastor darüber und er riet ihm, eine Entscheidung zu treffen. Und zwar nicht nur eine Entscheidung für Jesus, sondern auch die Entscheidung, die Bibel als Gottes Wort und Wahrheit anzuerkennen und ihr zu glauben. Als Konstantin in den folgenden Tagen wieder in der Bibel las, war etwas anders als vorher. Die Worte trafen ihn plötzlich. Sie klangen in ihm nach. Sie taten ihm gut. Sie bauten ihn auf. Plötzlich war die Bibel ein persönlicher und liebevoller Brief von Gott an ihn. Konstantin erlebte die Fülle des Glaubens und wurde ein neuer und gesegneter Mensch. Darum entscheide dich doch wie er, die Bibel als Gottes Wort und Wahrheit anzuerkennen. Werde ein guter Boden, in dem du ein Mensch dieses lebendigen Buches wirst. Zwei Dinge müssen wir zum Schluss noch kurz festhalten. Wir dürfen dieses Gleichnis nicht missverstehen nach dem Motto, na bitte, da sieht man es doch mal wieder, jeder ist irgendwie vorherbestimmt. Es liegt alles daran, was für ein Typ man ist. Der eine ist eben so veranlagt, dass er viel beschäftigt ist, der andere hat von Natur aus keinen Tiefgang, der dritte hat eben nur ein dünnes Nervenkostüm und lässt sich von seinen Sorgen und anderen Dingen leicht beeindrucken und der vierte, der ist eben gläubig veranlagt. Für seinen Typ kann man nichts, der wird einem mitgegeben. Genau darum geht es hier nicht. Wir können nicht bestimmte Typen und Klassen von Menschen festlegen. Vielmehr ist es doch so, dass jeder Einzelne von uns dieses vierfache Ackerfeld in sich trägt. Es gibt bestimmte Zeiten in meinem Leben, in denen gleiche ich mal mehr dem Wegemensch und ein anderes Mal mehr dem, der hart ist wie Fels oder ein Mensch, der Dornen in sich trägt, aber manchmal eben auch wie einer, der Frucht bringt. Und ich hoffe, dass wir diese Predigt zum Anlass nehmen, uns zu prüfen. Welchen Gedankenmächten und Vögeln, welcher Oberflächlichkeit und welchen Dornen und Disteln gestattest du, in deinem Leben das Wort Gottes zu zerstören? Und das Zweite, Jesus erzählt uns die Geschichte, um uns an die Arbeit zu stellen. Er sagt uns heute, jäte die Dornen aus, sorgt dafür, dass der Samen des Wortes Gottes eben nicht auf den Weg fällt. Pass auf, dass du nicht ein Mensch bist, in dessen dünner Erdschicht das Wort Gottes nicht wurzeln kann. Sei ein ordentlicher Ackerboden und drück dich nicht davor, wenn Gottes Wort dich verändern will und zur Umkehr bewegt. Jesus Christus, der selbst der Sämann ist, wird dir zur Seite stehen und dir helfen. Er will ja, dass dein Leben in der Verbindung mit ihm Frucht bringt. Wenn du ihn und sein Wort in dir wirken lässt, wirst du dieses Wachstum erleben. Denn Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Gute Früchte hervorzubringen ist Jesus wirklich wichtig, denn er sagt in der Bergpredigt, dass man einen Christen an diesen Früchten erkennen wird. Du wirst nicht nach deiner Leistung oder nach deinen Fehlern beurteilt, auch dein Status, wie bekannt oder wie beliebt du bist, ist Jesus nicht so wichtig. Die Bibel nennt nur ein Kriterium und das ist die Frucht, die ein Mensch hervorbringt. Sie hat einen unermesslich hohen Wert bei Jesus. Sie ist ihm wichtiger als alles andere auf dieser Welt. Achte daher bitte darauf, was in deinem Leben wächst. Wie sehr darf Jesus deinen Charakter formen, damit er durch dich hindurchleuchtet? Wie sehr darf er deine Zeit, deine Kraft und deinen Mut gebrauchen, um andere zum Glauben zu führen? Wenn du jetzt merkst, dass davon bei dir nicht so viel zu spüren ist, dann geht es dir vielleicht so wie dem Apfelbaum in unserem Garten. Er treibt jedes Jahr unzählige Äste aus, die alle nach oben schießen, immer der Sonne entgegen. Doch im Herbst hängt an all diesen Ästen keine einzige Frucht. Im Gegenteil, diese Äste nehmen den Zweigen, die Frucht tragen, sogar noch das Licht weg. Immer wieder muss ich diesen Baum beschneiden, damit er gute Früchte trägt. Das ist lästig, aber doch so nötig. Darum lass Jesus an dein Leben heran. Halt ihm die nutzlosen Triebe und Dornen deines Lebens hin. Du kannst das bei dem nächsten Lied tun. Es heißt, lege deine Sorgen, deine Ängste und deine Zweifel bei Jesus nieder. Amen.